Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich bin Mama von 3 Kindern und ich bereite Frauen und Paare positiv auf ihre Geburten vor. In der heutigen Folge soll es um das große Kind gehen. Ich selber hatte bei meinen Schwangerschaften immer Angst, mein Kind könnte besonders groß sein und dadurch meine Geburt vielleicht besonders schwer. Und um da so mit einigen Mythen aufzuräumen, habe ich wieder Dr. Wolf Lüthje bei mir zu Gast. Er war lange Chefarzt an verschiedenen Kliniken. Er hat wirklich viel, viel Erfahrung. Er arbeitet an den verschiedensten Leitlinien mit. Und von daher kannst du jetzt hier in diesem Interview ganz viele kompetente Antworten zur Frage bekommen. Ist mein Kind zu groß für mein Becken? Was heißt das überhaupt? Was kann ich tun? Sollte eingeleitet werden? Ist ein Kaiserschnitt nötig, also eine Bauchgeburt oder auch nicht? Und ich kann dir schon versprechen, dass es ein Interview ist, was überhaupt keine Angst macht, sondern ganz im Gegenteil dir Mut macht und dich stärkt in deiner Gebärkompetenz. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit diesem Interview. Lieber Wolf, ich freue mich sehr, dass du wieder da bist, dass wir über das Thema großes Kind sprechen können, weil ich noch weiß, als ich schwanger war, alle 3 Male irgendwie Angst hatte, mein Kind könnte zu groß sein und das könnte irgendwie nicht durchs Becken passen oder was auch immer. Man hat dann ja sonst welche Gedanken oft als Schwangere. Vielleicht kannst du aus deiner Expertise, aus deiner Sicht nochmal was sagen. Du bist ja lange, lange Jahre Chefarzt gewesen und hast unglaublich viele Geburten begleitet und hast ganz, ganz viel Erfahrung und ja, vielleicht kannst du einfach da noch ein bisschen Licht ins Dunkle bringen. Was hat es denn mit dieser Größe auf sich?
Das ist eine total spannende Frage, aber sie berührt natürlich ein, sag ich mal, urmenschliches Thema und da sind wir, glaube ich, alle, haben wir irgendwas in unserem kollektiven Unterbewusstsein abgespeichert. Weil wir wissen irgendwie noch vorbewusst, dass es da eine Zeit gab, ja, vor der Geburtsmedizin, vor den Möglichkeiten, Kaiserschnitt zu machen, wo immer so rumgeisterte, dass Geburten zum Stillstand kommen, dass Kinder stecken bleiben, ja. Mhm. Und das assoziieren wir ja natürlich logischerweise damit, dass wir denken, da ist irgendwas zu groß, da stimmen Schlüssel und Schloss nicht. Da bleibt was stecken. Ja, das ist so fast archaisch hinterlegt. Und das Interessante ist, was ich immer auch in Fortbildungen feststelle, dass dieses Steckenbleiben die Frauen, die Kinder bekommen, immer irgendwie auf den Kopf beziehen. Die haben immer Sorge, dass dieser Kopf stecken bleibt. Die haben wir Geburtshelfer gar nicht so. Bei den Geburtshelfern wird dieser Archetypus stecken bleiben, wach geküsst, und darüber reden wir ja auch gleich nochmal, wenn zwar der Kopf geboren wird, aber dann die Schulter sich irgendwie verhakt, also eine sogenannte Schulterdystokie eintritt. Das, wenn wir das sehen, das kriegen Frauen oft gar nicht mit bei der Geburt, ja, wenn man das gut managt, und das kann man in der Regel fast immer gut managen, kriegen Paare das nur so am Rande mit, die merken, da wird irgendwas getan, aber bei denen ist es nicht so hinterlegt, dass wenn die Schulter sich verhakt, dass da was stecken bleibt. Und das Spannende ist, in meiner Notfallfortbildung gibt es auch Daten dazu, ist dieses Verhaken der Schulter das, was von den Notfällen bei Geburtshelfern am meisten mit Angst hinterlegt ist, interessanterweise. Obwohl es dafür eigentlich gar keinen Grund gibt, weil es, wie gesagt, selten eine Katastrophe ist. Aber nochmal zurück zum großen Kind. Da haben wir eine Historie, eine menschheitsgeschichtliche. Und da haben wir natürlich auch etwas, was wir natürlich schon beobachten, 2 Phänomene. Erstens, in der Tat, nehmen die Kinder so ein bisschen Fahrt auf mit Gewicht, aus vielen Gründen. Wir sind besser ernährt. Ein Faktor interessanterweise auch, dadurch, dass wir den Kaiserschnitt als Möglichkeit haben, gerade bei einem sogenannten echten Missverhältnis, das heißt, da passt der Kopf wirklich nicht durch, können wir mit Kaiserschnitt eine Lösung finden, die aber logischerweise dazu führt, dass das lernende System Evolution keine Rückmeldung bekommt mehr, in dem Sinne, oh, wir müssen da anpassen, ne, da müssen wir am Beckenboden, am Becken arbeiten, da werden die Kinder größer, sondern das Problem wird jetzt anderweitig gelöst. Und so wie mit unserem Hirn, ja, wo wir oft feststellen, was nicht benutzt wird, verkümmert, das gilt für viele Bereiche im Leben, so ist es bei der Evolution auch, was nicht mehr gebraucht wird, wird aussortiert. Ja. Und das ist übrigens, das merkt man, und die Evolution lernt schnell und schon in einer Generation geht es. Und wir wissen, dass Frauen, die einen Kaiserschnitt haben, egal warum, ihren Töchtern vererben, dieses Erbe hinterlassen, dass sie mit Kaiserschnitt geboren wurden. Und wir wissen, dass diese Töchter eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, auch selber einen Kaiserschnitt zu erleben, höhere Wahrscheinlichkeit als die, die physiologisch geboren werden. Das heißt, wir treten da was los, ja. Und die Frage ist, wie wir damit jetzt umgehen, ja. Und natürlich wird man jetzt nicht sagen, Kaiserschnitt abschaffen und wir kommen wieder zurück ins Mittelalter. Um Gottes Willen, nein. Aber wir müssen nochmal einen neuen Bezug zu diesem Thema Größe und der Begriff, der dahinter steckt, Makrosomie, finden und damit, glaube ich, ein bisschen entspannter umgehen, weil das gerade an allen Ecken und Enden hochpoppt und sie sehr viel für Verunsicherung sorgt, die es eigentlich nicht braucht. Und darüber wollen wir ja auch heute reden.
Ja, genau, dieses eigentlich nicht braucht. Also ich habe zum Beispiel mal gehört, dass beim Ultraschall oft sich sehr verschätzt wird, was das Gewicht angeht und die Größe des Kindes. Also ich habe mal gehört, so 400 Gramm hoch und runter, was ja insgesamt dann 800 sind, genau. Ist dann noch eine genaue Schätzung, ja. Wo ich dann sage, das macht ja schon einen Unterschied, ob man mir sagt, ich bekomme ein, weiß ich nicht, über 4 Kilo Kind und eigentlich ist es irgendwie Mitte 3, so ungefähr.
Ja.
Also das macht ja schon wirklich dann
ja.
Oder vielleicht auch nicht. Ich meine, meine Tochter hat 4,5 Kilo gewogen knapp und das war überhaupt kein Problem. Ne? Das ist ja auch immer so individuell. Also ja, was sagst du dazu?
Das ist mir das Allerwichtigste. Und du gehst gleich ins Auge des Sturms. Mm. Also wir spielen immer mit Datenmaterial rum, mit Messwerten. Ja, und wir haben da eine Messungenauigkeit und du wirst, wenn man die Leitlinie, die wir gerade fertiggestellt haben, zur Schulterdystokie, also zum Verhaken der Schulter, die sich logischerweise sehr intensiv auch mit dem Thema Makrosomie, großes Kind, beschäftigt, da liest du in einer Empfehlung oder einem Statement, dass man eine Makrosomie eigentlich wirklich erst nach einer Geburt, also wenn man es wirklich gemessen hat, feststellen kann und vorher, egal mit welchen Techniken, nur vermuten kann, eben mit auch einer großen Bandbreite. Also der verzweifelte Versuch der Pränataldiagnostiker, da genauere Daten zu sammeln, scheitert. Das ist das eine. Mhm. Das zweite ist, dieser Messwert, ja, das ist ein Teil sozusagen dessen, was uns interessiert. Wir müssen uns aber vorstellen, Geburt ist ein mega dynamischer Vorgang. Und da kommen mehrere Dinge zusammen, die gut ineinander greifen müssen. Erstens haben wir das Becken der Mutter. Das ist aber auch nicht in Stein gemeißelt, sondern das hat Stellen, wo das eine Mobilität hat und wo eine Dehnbarkeit vorliegt. Da gibt's Dehnungsfugen sozusagen. Und das kann sich, dieses Becken kann sich quasi auch unter der Geburt, da hat man in Uruguay mal, das darf man heute gar nicht mehr, mal Röntgenaufnahmen gemacht und war ganz erstaunt, unter einer Geburt wohlgemerkt, wie so ein Becken aufgehen kann. Das Gleiche ist mit dem Köpfchen. Wie stellt sich das Köpfchen erstens ein? Da kann man viel tun dafür. Und zweitens, auch die Schädelnähte sind ja verformbar und der Kopf kann sich anpassen. Die dritte Variable, die wird immer vergessen, ist der Beckenboden. Ja, das ist ja sozusagen so ein Trampolin, ja, was den in der Schwangerschaft das Kind hält. Und dann muss der ja, ist ja nicht nur der Muttermund, der sich öffnet, sondern der ganze Beckenboden, der sich öffnet, um das Kind durchtreten zu lassen. Mhm. Die Frage, ist der schwingungsfähig, ist der rigide, ist da eine Anspannung drin, entscheidet am Ende auch, ob jetzt ein großes Kind durchpasst oder nicht durchpasst. Also viele Variablen, die quasi auch erst unter der Geburt zum Teil freigeschaltet werden und wo wir mit diesen isolierten Messwerten wenig anfangen können. Und das müssen wir im Blick rücken. Nur mal ein Beispiel. Man hat mal in einer großen Uniklinik schon länger her mal so versucht vorauszuberechnen, bei welchen Frauen es möglicherweise unter der Geburt zu Problemen kommen kann, wegen großem Kind und bei welchen nicht. Was hat man gemacht? Man hat die damals, was man heute auch nicht mehr machen würde, alle in einen Computertomographen geschoben. Heute wird man das mit einem Magnetresonanztomographen machen, hat Messwerte bestimmt, das Becken vermessen und dazu mit Ultraschall versucht, genau festzustellen, wie groß dieses Kind ist. Und dann hat man so Flaggen gemacht, rot so ungefähr, das kann nicht gut gehen, das kann keine normale Geburt gehen, gelb könnte sein, grün geht in jedem Fall. Mhm. Und man hat dann festgestellt, dass bei den Grünen immer Sekze gemacht wurde und die Roten haben dann immer ganz physiologisch einen Bund. Man hat gemerkt, man kann das nicht vorher erfassen.
Ja, ja. Ja.
Und wenn man das nochmal sich klar macht, ist auch hier, vereinfache dir die Welt, ja. Das funktioniert zwar dynamisch, aber trotzdem nach einem sogenannten Schlüssel-Schloss-Prinzip. Und das ist ein ganz einfaches Prinzip. Und das kann man übrigens auch abwarten, wie sich dieses Schlüssel und Schloss zueinander verhalten. Also man kann jede, auch bei großen Kindern immer erst mit Geburt anfangen. Ja, man muss dann nur die Größe haben, es zur rechten Zeit abzubrechen. Und es ist doch völlig klar, wenn ein Schlüssel für ein Schloss zu groß ist, passt der gar nicht in dieses Schloss, der wird da nie eintreten. Ja, das gab es übrigens zu den Zeiten, wo noch viel Rachitis unterwegs war und die Frauen ganz flache, platte Becken hatten. Da gab es das wirklich sogenannte absolute Missverhältnis. Die Frauen konnten unter keinen Umständen ihr Kind bekommen. Die waren dann leider auch zum Teil wirklich verloren. Ganz gruselig. Heute gibt es immer nur ein relatives Missverhältnis. Und dieses Schlüssel-Schloss-Prinzip ergreift auch dann, wenn es einfach gut passt. Wir wissen, wenn ein Schlüssel und ein Schloss gut zusammenpassen, der gleitet ganz einfach rein, dieser Schlüssel in das Schloss. So, das heißt aber auch, die kleine Frau sollte eher ein kleineres Kind bekommen und die große Frau bitte, bitte, bitte eher ein größeres Kind. Ja, wenn ich eine Frau habe mit entsprechenden Maßen und das kann man auch gut von außen sehen, wie das Becken ist, dann wünsche ich der sogar eher ein großes Kind, manchmal sogar ein 4500 Gramm schweres Kind, weil ich weiß, die Chance, dass die eine physiologische Geburt hat, weil das Prinzip stimmt, viel größer ist. Und jetzt kommt was ganz Absurdes. Wir machen mindestens genauso viele Kaiserschnitte, weil ein Kind zu klein im Verhältnis zum Becken der Mutter ist. Mhm. Es gibt nämlich auch ein umgekehrtes Missverhältnis. Mhm. Und mir hat neulich mal in einer Fortbildung, wo ich das nochmal erklärt habe, eine Hebamme von ihren eigenen Geburten erzählt. Das erste Kind war das leichteste und hatte sie richtig Probleme. Der Kopf hatte sich falsch eingestellt. Ja, wenn man sich das vorstellt, ich denke immer so an Hütten in den Bergen, wo es diese alten Bartschlüssel gibt. Das weiß ich noch. Wenn man dann versucht, diesen Schlüssel irgendwie in dieses Schloss zu bekommen, das muss genau stimmen. Der verhakt sich ganz schnell. Und genau das beobachtet man. Da hat man eine Frau mit großen Beckenmaßen, Kopf ist klein und der Kopf, der passt sich, der weiß gar nicht, wie er sich da einpassen soll. Der macht dann eben auch Quatsch, ja, dann stellt sich das Scheitelbein oder was auch immer ein und dann wird plötzlich, obwohl das Becken eigentlich ausreichend ist, weil der Kopf da nicht so ordentlich weiß, wie er sich da reinpassen soll und sich dann verkeilt, entsteht sozusagen ein Geburtsstillstand, ja, weil das im Verhältnis zu klein ist, so. Und wenn man das einmal verstanden hat, so eine wichtige Grundregel, dann kann man jede Frau, ich gehe mal nicht von denen aus, wo ich schon im Vorfeld eine kleine Frau habe, mit einem Kind, was wo zu erwarten ist, 5 Kilo. Ja, da werde ich mit der natürlich besprechen, dass es Vorteile hat, erstmal auf Wehen zu warten, aber da wird die Wahrscheinlichkeit groß sein, dass sie am Ende einen Kaiserschnitt braucht. Ich kann immer mit viel Demut gucken, was macht dieses Schlüssel-Schloss-Prinzip unter der Geburt und kann mich entsprechend positionieren. Na, ich weiß, da gibt's immer so eine Frage von Frauen, kleineren Frauen, kann ich denn auch ein großes Kind gebären? Natürlich können sie das. Also mein größtes Wunder, was ich mal erlebt habe, da hatte ich meinem Team auch versprochen, einen Besen zu fressen. Wenn diese Frau ganz physiologisch ihr Kind bekommt, die tauchte am Infoabend auf, war wirklich, wenn man die Frau sah und den Mann dazu, dachte ich, oh Gott. Und die hatte schon 2x Kaiserschnitt und fragte, ob sie denn bitte noch einmal eine Chance kriegt auf eine physiologische Geburt. Und natürlich haben wir die eingeräumt. Und ich weiß noch, wie ich eines Tages auf die Station kam und dann kam von ganz ferne ein kleines Wesen auf mich zu und klebte plötzlich an meinen Back und küsste mich und sagte, Herr Lütje, Sie glauben sich, ich habe aus Versehen heute in der Entspannungsbadewanne, ja, ein 3500 Gramm für die Frau, mega Makrosom, ganz normal geboren und bin ganz glücklich und froh und ich habe
Ja, muss, Wahnsinn.
Muss immer neu überlegen, wie ich diesen Besen zubereite, ja, damit ich den auch entsprechend verdaue. Ja,
ja, ich hab auch mal gehört, dass der weibliche Körper und der Körper des Kindes sich tatsächlich auch aneinander anpassen. Also ich weiß aber nicht, wo ich das gelesen oder gehört habe, dass bei, wenn Frauen Kinder austragen, die gar nicht von ihnen selbst sind und sie sozusagen viel zu klein sind für dieses Baby, was eben da ist, so eine Leihmutterschaft, dass trotzdem, dass das Kind dann nicht so groß wird. Also, dass sich das Kind an den Körper der Frau auch anpasst. Aber vielleicht ist es auch ein Gerücht, ich weiß es nicht.
Da habe ich
nicht
jetzt
mehr die Quelle. Aber
ja, zumindest keine Evidenz, aber ich kann mir gut vorstellen, dass wir da viel noch nicht wissen und dass es auch ein Anpassungsvorgang ist, der durch was auch immer programmiert wird, im holistischen Sinne, vielleicht biologische, soziale, psychologische Faktoren, von denen wir alle wissen, dass sie wirkmächtig sind und dass sie eben auch solche Anpassungsvorgänge schwingungsfähig regulieren können.
Naja, ich glaube halt, dass die Natur oft viel, viel klüger ist und viel weiter, als wir so nur denken können, ne? Also, dass wir da immer noch überrascht werden können. Und ich bin total froh, dass ich zum Beispiel den dritten Ultraschall bei meiner Tochter damals nicht gemacht habe, weil ich gesagt habe, wenn dann rauskommt, oh, das ist aber ein großes Kind, dann habe ich wieder so eine Angst vor der Geburt und ich wollte halt auf jeden Fall diese Angst vermeiden. Und ich weiß auch, wenn ich gewusst hätte, die hat 4,5 Kilo, ich wäre nicht so in die Geburt reingegangen. Und das war eine super Geburt. Also
ich glaube, ganz wichtig ist, dass wir erstmal keine Grundangst haben vor dem großen Kind. Ja, man darf schon, alle dürfen ein bisschen Respekt und Demut bekommen und ein bisschen Furcht, wenn bekannt ist, das ist jetzt auf jeden Fall ein bisschen größeres Kind. So, jetzt ist aber ganz, ganz was Entscheidendes. Wir müssen das so weit respektieren, wenn wir das feststellen, dass wir sagen, okay, hier haben wir so ein Risiko, wie hoch wir das einschätzen, ist immer sehr unterschiedlich, ja. Und wir müssen hier wirklich eine Geburtshilfe machen, die dem Rechnung trägt, ja. Und das heißt nicht jetzt bitte, dass wir dann schon, was viele machen, schon in der 38. Woche vorsorglich einleiten.
Ganz genau.
Oder schon lieber gleich den Kaiserschnitt vereinbaren. Das steht auch in der Leitlinie. Das müssen wir natürlich personalisiert und kontextabhängig auch erstmal drüber nachdenken, beratend, wenn ein Kind über 5 Kilo hat oder bei einer Frau, die vielleicht selber ein bisschen kräftiger ist oder vielleicht noch Zucker hat, da wird man den Wert so ein bisschen nach unten korrigieren. Aber da muss man ja erstmal nur beraten. Und in allen anderen Fällen kann man, wenn die Geburtshilfe das gut managt, sich locker drauf einlassen. Und dann passieren ja wirklich die drei Dinge. Entweder passen Schlüssel und Schloss gut zusammen, dann fluppt es. Wenn sie nicht passen, weiß ich, irgendwann kommt es zum Geburtsstillstand. Und das Wichtigste ist, wenn das jetzt am Ende eben doch Richtung Geburt geht, dass man dann auch immer total auf Physiologie setzt. Ja, ich glaube, problematisch wird's dann, wenn man das weiß, ist ein großes Kind, dass man dann Geburten erzwingt, ja? Und dann noch einen Oxytopf, also einen Wehenmitteltropf draufsetzt und dann.
Genau, also eine Einleitung, ne?
Ja, oder auch unter der Geburt noch guckt, dass die Wehen stärker werden, also sprich interveniert, ja? Einleitung ist da auch, ja, macht man im Einzelfall, ja? Wenn man, wenn es gar nicht anders geht und eine weite Terminüberschreitung stattfindet, aber die Interventionskaskade ist das, die am Ende bei Makrosomie die Probleme macht. Und in meiner Klinik haben wir wir haben gar nicht gemessen und das interessierte das nicht. Vielleicht, wenn wir in der Vorgeschichte oder in der Vorauswahl dann mal so bei mindestens 5 Kilo waren, haben wir mal drüber geredet. Ansonsten dürften alle Frauen mit großen Kindern, von denen wir oft gar nichts wussten, ganz physiologisch ihr Kind bekommen. Aber es war völlig klar, wenn die Hebamme auch das Gefühl hat, es ist ein großes Kind, dass man dann die Geburt entsprechend gestaltet hat. Und dann diese Kinder mit Sauglocke und mit auf dem Bauch rumdrücken und Dammschnitt zu erzwingen, das schafft die Komplikationen. Ja, also je größer das Kind, desto weniger darf ich überhaupt eingreifen. Da muss ich komplett auf die Physiologie setzen. Und wenn ich dann merke, nein, das hakt und jetzt müsste ich bei dem Kind das und das machen, dann muss ich wirklich sagen, dann mache ich lieber einen Kaiserschnitt am Ende, als das zu erzwingen. Und wenn man so das handhabt, hat man auch keine Probleme. Und selbst wenn dieses sogenannte gefürchtete Verhaken der Schulter kommt, dann ist es unter physiologischen Rahmenbedingungen so gut wie immer handelbar. Und dann muss man vor allem eins dazu sagen, ja, weil es immer so verkauft wird. Natürlich hat eine Frau, die schon mal, wo sie die Schulter schon mal verhakt hat, ja, die selber sehr kräftig ist, viel Gewicht hat, wo das Kind auch angeblich makrosom ist und sie vielleicht noch Zucker hat, hat die ein relativ hohes Risiko, dass sich die Schulter verhakt. Das ist schon klar. Da muss ich dann auch da würde ich sagen, kann gern physiologisch entbinden, aber wirklich nur physiologisch. Ja. Und in allen anderen Fällen kann man, wenn man auf die Physiologie setzt, in der Regel hat man da keine Probleme. Und Schulterdystokie nochmal, tritt in bestimmten Konstellationen durchaus häufiger auf, ist trotzdem nicht vorhersehbar. Ja, 50% des Verhakens der Schulter haben mit dem Gewicht null zu tun. Ja, kommen aus heiterem Himmel, unerwartet. Ja, will jetzt niemand Angst machen. Ja, weil in der Regel, und dazu haben wir eine neue Leitlinie verfasst, ist mit den modernen Handgriffen, die man heute hat, das gut handelbar. Es ist extrem selten und aus meiner Erfahrung nur dann eine Katastrophe, wenn es Kontextfaktoren gibt, ja, wenn man eben so Geburten erzwingt, wenn das Kind eh schon nicht mehr so ganz fit ist am Ende einer Geburt und man dann noch es in die Geburt zwingt und dann die Schulter sich verhakt. Das ist aber meistens hausgemacht und hat mehr mit der Geburtshilfe zu tun als mit den Ausgangswerten des Kindes und der Tatsache, dass sich die Schulter verhakt hat.
Weißt du, wie oft so eine Schulterdystokie auftritt?
Das kommt wirklich ganz drauf an, unter welchen Rahmenbedingungen. Also die gerade beschriebene Frau hat 25% Risiko. Also jede vierte bekommt da eine sogenannte Schulterdystokie. Aber nochmal, Schulterdystokie ist nicht gleich Schulterdystokie. Ne? Mhm. Schulterdystokie ist regelhaft handelbar für den Geburtshelfer. Ja, ist nichts, wo irgendwas Schlimmes rauskommt. Weder ein Sauerstoffmangel beim Kind noch irgendwelche Verletzungen. Ausrufezeichen, ja. Und ansonsten ist das Grundrisiko bei einer Geburt, dass sich eine Schulter so verhakt, dass Maßnahmen getroffen werden müssen. Und das müssen dann schon besondere Maßnahmen sein. Nur dann ist es auch als eine solche Komplikation definiert. Das ist, würde ich mal sagen, unter normalen Umständen, gibt keine ganz genauen Zahlen dazu, aber das Grundrisiko für eine Schulterdystokie dürfte nicht mehr wie 3-5% sein. Ja?
Dass man da auch nochmal so ein bisschen.
Ja, und das Wichtigste ist, und jetzt nochmal entscheidend, von den Schulterdystokien, die stattfinden und die dokumentiert sind, ist ja immer wichtig, wie viel schlechte Kinder in Anführungsstrichen kommen daraus. Ja.
Ja.
Und da gibt's wirklich zwei Dinge, wirklich, dass ein Sauerstoffmangel entsteht, weil die Zeit zwischen Geburt des Kopfes und Entwicklung der Schulter viel zu lang dauert, ja, und vielleicht Kind vielleicht noch eine Nabelschnurkomplikation oder sonst was hat oder eh schon Probleme hatte und Stress hatte. Das müssen ja Zusatzfaktoren sein. Oder die Geburt wurde nicht gut gemanagt und das Kind wurde verletzt, insbesondere an den sensiblen Halsnerven, den sogenannten Plexus. Das ist extrem selten. Also von den Schulterdystokien, dass da so ein schlechtes Ergebnis rauskommt, das liegt dann von allen Schulterdystokien, wenn wir uns angucken, ist vielleicht nur bei 5% maximal, kommt am Ende auch eine dieser Komplikationen raus, die aber zum Teil auch dann handelbar sind, heißt nicht, dass das Kind dann so einen Sauerstoffmangel erleidet, dass das Folgeschäden hat. Und auch bei der Nervenverletzung ist es häufig nur eine Überdehnung, ja, die dann mit Krankengymnastik entsprechenden Maßnahmen auch wieder ausheilt. Also ich muss sagen, ich habe in meinen 40 Jahren und ich überblicke ja 60.000 Geburten, wenn ich überlege, was hast du erlebt im Kontext, und ich habe so viel große Kinder erlebt bei der Geburt, und was hast du da eigentlich, erinnerst du da an schlimmen Komplikationen im Kontext einer Geburt in Bezug auf Schulterdystokie? Da kann ich mich vielleicht an 3 Fälle erinnern, ja, wo das nicht gut ausging, ja, und das.
Ja, und das sind Tausende von Geburten.
Und 60 auf 60.000 Geburten bezogen, jetzt meine Erfahrungsspektrum.
60.000, der Wahnsinn, ja.
Also es ist Nun habe ich natürlich vielleicht auch eine andere Geburtshilfe gemacht, aber eben auch eine, die sich nie fürchtete vor einem großen Kind, sondern immer versucht hat, eine adäquate Antwort zu finden.
Ja, ich möchte halt gerne auch mit dieser Podcast-Folge so ein bisschen die Angst nehmen vor dem großen Kind, weil ich glaube, das ist vor allem was, was so im Kopf stattfindet. Und wenn dann eben eine Gynäkologin oder ein Gynäkologe noch sagt, oh, jetzt das Kind, das macht aber einen großen Eindruck und gar nicht weiterredet, was heißt das denn jetzt, ne? So bei so einer Untersuchung kenne ich das dann so, ui, da müssen wir aber vorsichtig sein, das wird aber jetzt schon ganz schön groß, wo ich so sage, so, und wie, was bedeutet das letztendlich? Das finde ich immer ganz schwierig, muss ich sagen.
Also die mithäufigste Vorstellung in der Klinik, wo Frauenärztinnen, Ärzte eine Frau vorgeburtlich vorstellen, ist mit dieser Frage. Ne, ja. Da steht ein Überweisungsschein, Makrosomie, Fragezeichen, Einleitung, Fragezeichen. Ja, das ist der Standard. Ja, ja. Und wenn man sich aber die Leitlinien alle anguckt, jetzt auch vaginal operative Geburt, Schulterdystokie, dann gibt's da natürlich schon Überlegungen. Und deswegen steht auch drin, es gibt eine Beratungs-, man kann darüber nachdenken. Ja, man kann auch bei einem Kind, das sehr groß erscheint, schon in der 39. Woche, durchaus mal über eine Einleitung nachdenken. Man kann natürlich, ganz klar, muss man abwägen, ja, wenn die Frau, was häufig vorkommt, über den Termin geht und noch Zusatzfaktoren hat, ist immer so eine Abwägungssache. Wenn ich in dem Moment, wo ich anfange einzuleiten, trete ich schon diese Interventionskaskade
ganz
durch.
Genau,
die am Ende ja oft nichts Gutes bringt, ja, und meist den Kaiserschnitt endet. Also das muss man sich immer sehr gut überlegen.
Vorsicht vor Einleitungen, ne? Da sind wir uns, glaube ich, ganz einig.
Also wir haben lieber gesagt, wir warten auch bei großen Kindern lieber länger mit der Einleitung, obwohl wir wissen, das wächst jeden Tag. Und haben das mit den Frauen aber auch ergebnisoffen besprochen und haben gesagt, wir glauben, in dieser Gesamtkonstellation sollten wir am Ende doch erst dann einleiten, wenn wir quasi mit dem Rücken an der Wand stehen. Wir wissen, dass wir jetzt nicht ein kleineres Kind haben als noch vor 14 Tagen. Und sollten gemeinsam sagen, okay, entweder wird es dann am Ende auch unter Einleitung eine halbwegs physiologische Geburt. Und wenn nicht, ist sehr wahrscheinlich der Kaiserschnitt die bessere Variante.
Und da dann gerne auf die Wehen oder Wellen warten.
Immer warten und immer gucken, was passiert. Und aber mit
nicht viel vorzeitig, voreilig irgendwie planten Kaiserschnitt.
Genau. Ich kann das immer unter der Geburt noch entscheiden. Wenn ich merke, dieser Geburtsverlauf spricht sehr dafür, dass das irgendwo nicht passt und sich nicht gut einstellt, kann ich zu jedem Zeitpunkt abbrechen. Es ist allemal besser, als schon vorher zu wissen, wie sowas ausgeht, was eh keiner sagen kann.
Ja, das ist es eben. Ne? Man kann es am Ende eben nicht vorher sagen. Die Natur ist ist einfach ein Man weiß es nicht, ja. Man weiß nicht, wie sie sich verhält und was dann doch irgendwie klappt. Oder dann hat man was geschätzt und dann hat man sich so verschätzt. Ich habe so oft gehört von Frauen, die dann gesagt haben, mein Kind war viel kleiner als vorher geschätzt und es hatte noch überall Käseschmiere und war dann eingeleitet und ist da wirklich so aus dem Bauch gerissen worden, sozusagen ein Stück weit durch die Einleitung und war noch überhaupt nicht bereit dazu. Ne? Und ich finde, das ist sicher ein Abwägen und bestimmt auch dem geschuldet, dass du so viel Erfahrung hast und hattest, dass du eben auch so zuwarten konntest, ne, von deinem Gefühl her.
Ja, also das ist das eine und das zweite, was ich halt leider beobachte, dass zum Teil die Menschen nicht wissen, wie sie mit Leitlinien umgehen. Ich bin ja an allen Leitlinien beteiligt, ne? Es gibt auch eine Leitlinie-Einleitung und so weiter. Und überall findet man auch zu dem Thema was. Man muss es auch in der Lage sein zu lesen, ne? Man muss sehen, da gibt's keine Vorgabe, dass das jetzt so zu geschehen hat, ja? Sondern es gibt nur eine Vorgabe, dass man darüber spricht und dazu berät, was ja völlig in Ordnung ist, ja? Und da muss man genau gucken, wenn da soll steht, ja, dann muss man was machen. Da gibt's viel Evidenz, da kommt man wahrscheinlich nicht dran vorbei oder braucht einen guten Grund, es nicht zu machen. Aber zu den ganzen Themen, die sich rund um Makrosomie drehen, ja, gibt's höchstens eine Sollte-Empfehlung, wo man weiß, da gibt's nicht viel wissenschaftliche Evidenz. Da kann man sehr auch die Erfahrung des Geburtshelfers einbeziehen für die Entscheidung oder auch die Erfahrung und den Bedeutungskontext der Frau, um die es letztlich geht und das Kind, um das letztlich geht. Und wenn da steht, kann, ja, dann, das kann man sowieso vergessen. Da gibt's keine Evidenz. Da kann man machen, was man will. Da muss man überhaupt nicht in die Richtung gehen, die dann in der Empfehlung drin steht. Und das beobachte ich ganz oft auch bei meinem Geburtscoaching. Da muss ich ganz oft, kommen dann Frauen nochmal auf mich zu und sagen, jetzt hat man in der Klinik das und das gesagt, weil angeblich in der Leitlinie das und das drinsteht. Mhm. Und ich kopiere ihn dann den entsprechenden Passus der Leitlinie nochmal in die E-Mail rein und sage, ja, nehmen Sie das mit in die Klinik, lesen denen das nochmal vor, erklären Sie denen, was das bedeutet. Ja,
weil das kann eigentlich gar nicht sein. Ne? Also es kommt mir dann total merkwürdig vor. Man muss ja die Leitlinien lesen können irgendwie.
Ja, gehe ich auch von aus, aber glaub's gar nicht, wie häufig, das mache ich gerne, ich Fortbildung mache, auch mit Hebammen, die da sehr offen sind und sehr interessiert und die staunen, wie man das interpretieren kann und darf und muss. Das ist das Tolle an der Leitlinienarbeit, dass ich das halt auch darüber sehr intensiv gelernt habe und eben wirklich zu vielem auch sehr schnell nachlesen kann oder es einfach im Kopf habe, wie man sich da positionieren kann. Und auch überhaupt nicht gegen irgendeine Leitlinie verstößt, wenn man an bestimmten Ecken und Enden auch was anderes macht, ja?
Weil man es verstanden hat. Ich bin auch sehr froh, dass du an so vielen Leitlinien beteiligt bist, weil du sicherlich da etwas Gutes für uns Frauen rausschlägst.
Ja, ich und viele andere natürlich. Ich bin gespannt, wir überarbeiten jetzt die Kaiserschnittleitlinie. Das ist schon relativ weit nochmal und die Leitlinie vaginale Geburt am Termin. Da habe ich Sorge, dass sich da einiges nicht unbedingt zum Guten verändern wird. Aber klar, weil da, ne, man muss auch einräumen. In Anteilen konnte man diese Leitlinie gar nicht leben, weil es dafür gar keine Strukturen und Vorgaben gibt.
Also 1:1-Betreuung geht halt
nicht. Also muss es schon anpassen, auch auf die Möglichkeiten. Man kann nicht was festschreiben, was gar nicht umsetzbar ist. Und das muss schon halbwegs stimmen.
Aber es ist natürlich gut zu wissen, dass es eigentlich gut wäre, das CTG vielleicht nicht unbedingt immer standardmäßig zu schreiben, sondern lieber mit dem Dopton zu messen und eine 1:1-Betreuung durch Hebammen. Ich finde es schon wichtig, dass es in der Leitlinie steht, damit man weiß, okay, zum Beispiel auch die außerklinische Geburtshilfe ist jetzt nicht wahnsinnig gefährlich. Zurück zum großen Kind. Wie ist es denn mit dem Missverhältnis? Also für die Beckenendlage ist es ja wichtig, wie groß ist der Kopf im Vergleich zum Bauchumfang? Wie ist es bei einer Schädellage? Vielleicht fangen wir da erstmal an. Gibt es da irgendwie?
Man nimmt natürlich den Umfang vom Kopf und den Umfang vom Bauch. Das sind so die Hauptdaten. Und wenn man da eine große Diskrepanz feststellt, also der Kopf im Verhältnis zum Bauchumfang deutlich kleiner, dann ist es eben auch so ein Punkt, wo man zumindest beratend tätig werden muss, in dem Sinn, dass da eben in Anführungsstrichen etwas häufiger auch eine Schulterdystokie auftritt. Also es ist sozusagen auch eine Kombination von Messdaten, und natürlich ist der Kopf ist interessanterweise gar nicht mehr so das, aus dem ich jetzt ablese, wie groß ein Kind ist oder wie Makrosom ein Kind ist. Der Bauchumfang ist da viel bedeutsamer. Und möglicherweise kriegen wir mit 3D, 4D-Technologie und mit neuen Möglichkeiten über Ultraschall auch Volumen noch besser abzubilden. Andere Parameter, wie zum Beispiel die Dichte von Fett zu messen in der Haut, die uns es erlauben, noch eine, sage ich mal vorsichtig, genauere Gewichtsschätzung zu machen, hilft uns trotzdem nicht wirklich weiter, weil wir am Ende da einen Wert haben, den wir aber in den Kontext dieser Frau, dieses Beckens, dieses Beckenbodens, dieser auch Gebärmutter, natürlich habe ich noch vorher vergessen, kommt natürlich darauf an, wie kräftig und wie rhythmisch arbeitet die Gebärmutter und lässt man das zu oder nicht oder wird das mit Wehenmittel an die Grenze seiner Möglichkeiten gebracht. Häufig ist es dann ja auch am Ende ein Problem, dass die Gebärmutter gar nicht mehr das große Kind ordentlich befördern kann, weil sie schon durch Einleitung völlig schlapp gemacht wurde. Und dann kommt genau der Punkt, wenn dann die Physiologie eben nicht mehr stattfinden kann, auch auf der Gebärmutter-Wehenebene, dann kommen die Geburtshelfer und dann fällt das Kind in den Brunnen, weil dann kommen die mit Sauglocke, Zange und sonst was und schon haben wir die Schulterdystokie und was weiß ich, was noch so an alles dranhängt.
Ja, was mir aufgefallen war bei meinem dritten Kind, also meine anderen beiden Kinder waren kleiner, die schrecklichen Geburten waren interessanterweise kleinere Kinder. Bei denen war es so, es wurde der Kopf geboren und dann der Rest des Körpers. Das waren zwei Wellen oder Wehen. Und bei meiner Tochter war es so, der Kopf wurde geboren, dann kam Schulter und Arme und dann kam der dicke Bauch. Ich habe das aber nicht als als sehr intensiv oder so wahrgenommen, weil ich das Gefühl hatte, das ist sehr weich. Mhm. Also dieses Gewebe, dieser dicke Bauch war halt einfach sehr, sehr weich. Also deswegen frage ich mich so, ist das...
Der Bauch ist gar nicht das Problem. Ist nicht das Problem, sondern der Umfang des Bauches prognostiziert mir eine Gesamtvolumen von dem Kind und Größe.
Okay.
Und das prognostiziert mir eine mögliche Schulterdystokie. Nicht, dass der Bauch bleibt da nicht hängen. Ja, der ist weich, sondern das sind schon die Knochen des Schultergürtels. Ja? Mhm. Also man vergleicht es immer ganz böse, es ist wie ein Lastwagen, ja, mit 5 Meter Höhe, der unter eine Brücke mit 4 Meter einfährt, ja, der sich da verhakt. Und es ist immer die vordere Schulter, meistens zumindest, die sich verhakt. Und deswegen ist, da muss ich gucken, dass ich mit Drehbewegungen in der Schulter, die man von außen machen kann, die man durch Stellungsänderungen im Becken machen kann, mit gewissen Gymnastikübungen und die ich mit der Hand, mit Handgriffen machen kann, dass man quasi diesen, was da geht, ne, den Laster, den wirst du da, ne, da musst du die Brücke anheben oder den Laster irgendwie kleiner machen und die Luft aus dem Reifen lassen, damit der da durchpasst. Wir haben mehr Möglichkeiten, ja, mit der Schulter zu arbeiten, ja, und mit dem Becken zu arbeiten und damit das Problem zu lösen.
Aber anhand des Bauchumfangs kann man trotzdem Rückschlüsse ziehen auf die Schultern sozusagen.
Richtig, genau. Ja.
Weil ich hatte das Gefühl, bei meiner Tochter, da gab es keinen, nicht so einfach nur ein dicker Bauch.
Ja, und die ist einfach, da hat Schlüssel und Schloss offenbar super funktioniert, wie bei der Hebamme, wo ich vorher geschildert habe, die eben auch das erste Kind klein, aber das größte Problem, und dann kamen die ganz dicken über 4, 5 hinterher und die fluppten nur so, ja.
Genau. Ja, verrückt. Ja. Und wie ist es andersrum? Also wie ist es bei Beckenendlage? Da geht es ja eben auch um einen Kopf. Missverhältnis, ein eventuelles.
Ja, aber auch da geht's am Ende bitte um Schlüssel und Schloss. Und da messe ich natürlich auch, will ich schon eine ungefähre Idee haben, ja, von den Verhältnissen, wie groß ist der Kopf.
Das ist wichtiger, ne?
Ja. Ja, das ist schon. Das ist natürlich da, auch da ist logischerweise so. Ja, das ist völlig analog, auch Zustand nach 5 Sektios. Ich muss auf die Physiologie setzen. Ja, und wenn ich darauf setze, gibt es dann nicht immer, aber häufig auch gute Geburten. Und wenn ich jetzt eine große Frau mit einem großen Kind Beckenendlage, denke ich mir auch, ja, das Schlüsselschloss passt. Und auch da habe ich schon mit große Kinder gesehen, die sich sozusagen auch im Vierfüßlerstand an der eigenen Nabelschnur abgeseilt haben, ganz gemütlich, ohne irgendeinen Eingriff und in die Welt gucken, ja. Aber da spielt es natürlich eine Rolle, vor allem für den Fall, dass es eben dann nicht von alleine kommt im Vierfüßlerstand, sondern ich Handgriffe anwenden muss. Und das da ist natürlich schon so, wenn das ein großes Kind ist, ist es dann mitunter doch noch weniger Platz, um die Handgriffe auch traumasensibel zu machen. Und wenn dann dummerweise noch der Kopf sozusagen nicht in Beugung ist, sondern überstreckt ist, da kann man dann schon richtig Probleme bekommen. Deswegen gibt's schon so obere Limits, die würde ich aber auch personalisiert sehen. Ja, würde nicht sagen, bei 4 Kilo ist Schluss. Wir brauchen dringend da auch mal eine Leitlinie für die Beckenendlage. Ja, die Spontangeburt ist ja weltweit auf dem Rückzug leider. Ja, Deutschland leider. Ist eins der Länder mit ein paar Zentren, die das noch pflegen. Herr Luven, der das ja gut vorangebracht hat in Deutschland, in Frankfurt, der jetzt der erste und jüngste Weltpräsident der Weltgynäkologengesellschaft wird demnächst und deswegen leider keine Zeit hat, diese dringend nötige Leitlinie Beckenendlagengeburt aufzusetzen. Ich hoffe, das kommt noch. Ich glaube, wir müssen die vaginale Beckenendlagengeburt als ein Welt-, Natur- und Kulturerbe ausloben, um sie ein Stück weit zu retten. Und es ist schon spannend, in vielen Zentren gibt es wieder einen Weg dorthin, wird es wieder gelehrt und geschult, versucht man Rahmenbedingungen zu schaffen, um sowas sicher anzubieten. Aber auch hier gilt der wichtigste Spruch, am Ende den Sieg verschenken. Ich habe auch schon Situationen gehabt, da habe ich den Popo schon gesehen, hat aber irgendwie ein schlechtes Bauchgefühl, die Herztöne waren schon lange schlecht und ich habe mich dann doch entschieden, einen Kaiserschnitt zu machen, wahrscheinlich auch zu Recht. Ne, das ist diese Kunst dann, das auch mal abzubrechen, wie man so schön sagt, den Sieg zu verschenken, weil man so gefühlsmäßig denkt, nee, der Preis ist vielleicht zu hoch, lass uns das mal lieber sein.
Ja. Aber wie du so schön sagst, man kann viel auch probieren, ne? Und erstmal eben die Kontraktionen von alleine entstehen lassen, die Geburt von alleine starten lassen und sich vor allem nicht einen wahnsinnigen Kopf vorher machen. Ich aus meiner Perspektive bin total froh, dass ich diesen letzten Ultraschall nicht gemacht habe. Man ist ja nicht verpflichtet dazu, den zu machen, weil ich wusste, das würde mir Angst machen. Und ich habe schon ein bisschen befürchtet, dass es ein großes Kind sein könnte. Ich habe gedacht, nee, ich will es gar nicht wissen, ich möchte es gerne physiologisch probieren. Und ich kann nur empfehlen, die Angst da, ja, so ein bisschen, also ich hoffe einfach, dass die Podcast-Folge so ein bisschen auch die Angst genommen hat.
Also ich mache ja fast jede Woche Notfallschulung für Hebammen mit den wichtigsten Themen, die es da gibt. Und dann kommt es immer auch, da reden wir natürlich auch drüber, wann ist denn eigentlich was zu erwarten? Ja, und wir leben in so einer Welt, wo wir sozusagen aus möglichen Risiken schon gleich die große Störung ableiten, die sehen wir schon gleich vor uns. Wenn man aber die Realität anschaut, ja, dann habe ich vielleicht eine Kreislauftafel mit lauter Frau mit hohen Risiken. Und das wird der Tag der physiologischen Geburt, ja. Alle entbinden ganz normal. Mhm. Und dann habe ich eine Tafel voll mit absoluten No-Risk-Frauen und es kommt eine Katastrophe nach dem anderen, weil man das nicht vorhersehen kann, nicht voraussagen kann. Ja, und so muss man unterwegs sein. Dieses schöne Rotkäppchen-Beispiel nochmal zum Schluss vielleicht mit der Angst. Ja, Rotkäppchen, das weiß, dass da Wölfe in dem Wald sind, geht trotzdem noch Blumen pflücken. Ja, und so müssen wir unterwegs sein. Erstmal auf Physiologie setzen, die Blümchen der physiologischen Geburt pflücken. Wir wissen alle, in dem Wald sind die Wölfe. Ja, aber wir haben bitte keine Angst vor denen. Wir bekommen Angst. Ja, das ist auch wichtig. Wenn der aus dem Wald tritt, wenn die Störung plötzlich eintritt. Ja? Mhm. Nebenbei hat das mal schön formuliert, ich habe keine Angst vor einer Schulterdystokie, aber wenn einer eintritt, bekomme ich Angst. Und dann ist es auch richtig und wichtig. Ja, wenn in der Situation ich dann einen Respekt bekomme, den brauche ich auch. Das ist eine Angst, die verleiht mir Flügel. Ja? Mhm. Das ist aber meist eine Situation, wo ich auch irgendwo im Hinterkopf habe, das kriege ich irgendwie hin. Ja? Ja, und wir kriegen das allermeiste hin. Es ist ganz selten, dass wir was nicht in den Griff kriegen. Das Problem ist, dass wir unachtsam sind, unaufmerksam, dass wir Dinge erzwingen, dass wir, das sind die größten Fehler, die Kontextfaktoren. Ja. Nicht, weil wir was nicht wissen und können. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir weiter dran glauben, dass der Tag gut wird, wir gewappnet sind, wenn doch was eintritt. Und es dann auch adäquat, auch gern mit ein bisschen Angst bedienen, aber nicht immer mit Angst rumlaufen, ja, und schon aus jedem kleinen Risiko, ich schlage Mutterpass auf, lese, hab mir neulich mein Oberarzt erzählt, der hatte da eine Frau, die hatte bei ihm eine Schulterdystokie und die kam wieder zur nächsten Geburt und der Mann voller Angst wollte unbedingt die Sektio, die Frau wollte eine physiologische Geburt, der hat die ordentlich aufgeklärt, ja, und hat gesagt, komm, wir machen Folgendes. Das letzte Mal war ja die Schulterdystokie im Kontext einer Sauglockengeburt. Wir vereinbaren jetzt entweder fluppt es, gibt eine physiologische Geburt, Kind war auch relativ groß. Ja, wir machen unter keinen Umständen irgendeine Intervention. Und dann hat er das seinen Kollegen mitgeteilt, die haben gesagt, du spinnst ja wohl. Und wenn die bei mir im Dienst kommen, kriegt die sofort einen Kaiserschnitt. Ja. Und ich weiß inzwischen, die hatte Glück. Ja, die ist nämlich einfach gekommen, hat ihr Kind bekommen, und fertig aus. Und so muss man damit umgehen, personalisiert und Risiko und dann gucken, einen persönlichen Weg zu finden. Aber es sind nicht immer die Interventionen des Heil, wirklich nicht. Ja, sie sind es manchmal, um Gottes Willen. Wenn ich irgendwas am allermeisten gemacht habe in meinem Leben, sind es Interventionen. Verdammt, dafür war ich zuständig. Ja. Aber wenn man die eben ohne Angst wohl überlegt und dabei den wirklich diesen großen Spielraum, den uns die Natur letztlich gibt, die hat nicht immer recht, um Gottes Willen. Wir müssen ja auch manchmal dazwischen krätschen. Aber oft, gerade da, wo wir denken, oh Gott, ob das wohl gut geht, findet die Natur trotzdem Weg. Und das immer wieder im Blick zurück und darauf zu vertrauen, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
Ja, was für schöne Schlussworte, Wolf. Wenn man jetzt noch mehr von dir lesen, erfahren möchte, ich kann auf jeden Fall auch deine Bücher empfehlen.
Kommt jetzt bald das Neue raus. Geburtscoach, ja, wo ich sozusagen meine Erfahrung des Geburtscoaching nochmal in Buchform hinterlege, ist in der Endredaktion, ist sicher sehr spannend für gut zu lesen. Und ich habe auch einen so tollen Lauf. Ich mache ja seit zwei Jahren nicht sehr hochfrequent, aber doch immer wieder dieses Geburtscoaching. Und die Frauen beschenken mich immer dann mit Rückmeldungen, wie denn dann die Geburten gelaufen sind. Und ich habe eine 100% positive Rücklaufquote. Alle Frauen haben am Ende so ihre Kinder bekommen, wie sie es sich gewünscht haben. Ja? Was jetzt, Wahnsinn. Vorsicht, Achtung, ja, das ist nur ein Zusammenhang und Zufall und vielleicht eine Positivauswahl, ja, aber ich glaube, dieses, und es wird ein ganz großes Thema werden, diese personalisierte Vorsorge und Geburtsvorbereitung wird immer mehr kommen. Und es gibt jetzt eine Leitlinie, wird eine neue Leitlinie zur Schwangerenvorsorge geben. Da bin ich auch beteiligt, bin ich sehr spannend, finde ich sehr spannend. Und die wird auf ganz, ganz, ganz andere Dinge personalisiert gucken als das bisherige Prinzip der Gießkannenvorsorge, one fits for all, repräsentiert. Und da erwarte ich mir ganz viel an neuen Ideen, wie man noch besser vor, nicht sich Sorgen machen muss, oder sondern wirklich vorsorgt, dass wir mehr physiologische Geburten haben und weniger Intervention.
Super, genau.
Also das alles gern nachzulesen, bin auf Instagram nachzuverfolgen, gerne, habe eine Website und gern auch bei meiner Fachgesellschaft, der DGPFG, hat jetzt auch einen Instagram-Kanal, wo wir auch viele spannende Fortbildungen auch für Fachleute anbieten. Gern mir folgen, wo und wie auch immer.
Ja, ich verlinke das natürlich auch alles sehr gerne wieder. Und
gerne, danke.
Freue mich auf unser nächstes Interview. Ich habe schon wieder 1000 Ideen.
Nur zu.
Ich danke dir sehr und
dir
alles
auch.
Gute weiterhin für deine Arbeit. Ich freue mich sehr, dass
dir und euch
so
auch und
toll
du bist
erhalten bleibst.
Gut unterwegs und dein Konzept ist auch super.
Ich danke dir.
Ciao, ciao.
Tschüss. Ja, das war's mit dem Interview mit Dr. Wolf Lüthier. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Lass mir gerne auch bei YouTube, wenn du das Video hier gesehen hast, einen Daumen nach oben da. Oder du kannst mir gerne natürlich auch folgen. Du kannst mich bewerten, den Podcast bewerten. Über all das freue ich mich riesig. Das ist ein kleiner Lohn für meine Arbeit. Und ich wünsche dir natürlich von Herzen, dass du dich gut fühlst und mit einem guten Gefühl durch die Schwangerschaft gehst und dann auch in die Geburt hineingehst. Und ich wünsche dir auch, dass deine Geburt eine positive, eine friedliche Geburt wird. Von Herzen alles Liebe, deine Christine.